Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out und Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Unsere aktuelle Themenreihe über Beziehungsdynamiken am Arbeitsplatz beschäftigt sich damit, was passiert, wenn Menschen in der Arbeitswelt interagieren und welche unbewussten Dynamiken und Mechanismen sich dann abspielen können. Heute wird es um New Work und seine Auswirkungen auf Führung gehen. Was ändert sich für Führungskräfte und ihre Teams, wenn sie zum Beispiel agil, selbstorganisiert, mehr empowernd oder am Purpose orientiert arbeiten? Was ändert sich für sie, wenn gerade ihre jüngeren Mitarbeitenden ganz andere Ansprüche als früher stellen und häufig die Sinnfrage formulieren? Mein Name ist Markus Zimmermann. Ich bin Ökonom mit einem besonderen Interesse für systemische und psychodynamische Beratung. Mit und bei M19 arbeite ich seit der Gründung 2013. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Professor Dr. Thomas Gernalczyk über Was macht New Work mit Führungskräften? Hallo Thomas.
Hallo Markus.
Bevor wir starten, würde ich dich bitten, stell dir doch unseren Zuhörern einmal kurz vor.
Gerne. Ich bin Thomas Gernalczyk. Ich bin vom Grundberuf her Diplompsychologe und Psychoanalytiker. Und ich interessiere mich besonders dafür, wie gute Zusammenarbeit funktionieren kann und was für unbewusste Prozesse dabei ablaufen und wie wir dafür sorgen können, dass Teams sich gut entwickeln.
Danke, Thomas. Schön, dass du da bist. Ich freue mich über dieses Gespräch heute. Vor allem, weil wir heute über das Thema sprechen, was macht New Work mit Führungskräften? Und ich würde gerne mit unserer Standardfrage zum Einstieg starten. Thomas, sag doch mal, warum lohnt es sich heute zuzuhören?
Weil wir beschreiben, wie sich Führung ändern muss, wenn sich das Verständnis von Zusammenarbeit weiterentwickelt. Führung und Gefolgschaft wird neu gedacht. Die Führungskraft ist nicht nur der Leitwolf, sondern der Teamcoach, der Sinngeber, der Wegweiser und der Helfer für Entwicklung.
Also damit wird letztlich noch deutlicher, dass Führung ja auch nach unserem Verständnis ein Teil der Zusammenarbeit ist und nicht isoliert betrachtet werden kann bzw. sollte.
Ganz genau. Markus, sag du doch unseren Zuhörern kurz, was ist der Kern von New Work, bevor wir darüber sprechen, wie wirkt sich New Work auf Führung aus?
New Work ist ja inzwischen mehr als ein Trend, das war ja so ein Buzzword. Und eigentlich geht New Work auf den Herrn Fridtjof Bergmann zurück und der hat 2004 formuliert, was macht New Work eigentlich aus? Also neues Arbeiten, was soll das eigentlich sein? Und der definiert ein paar Punkte, die wie so Marker dafür stehen. Also erstens, die Arbeit soll Sinnhaftigkeit darstellen oder Sinn stiften. Sie soll in Selbstbestimmung stattfinden. New Work setzt auf Kompetenzerwerb als Gegensatz zu Taylorismus, also zu dem kleinteiligen Arbeiten, zur kleinteiligen Arbeitsteilung. Und New Work will Fremdbestimmung zurückfahren, bis auf ein nur absolut notwendiges Maß. So würde ich es vielleicht mehr grundsätzlich definieren. Und die meisten unserer Zuhörer kennen wahrscheinlich auch die Entwicklungen der letzten Jahre. Also es gab ja den Frederic Laloux, der ein Buch Reinventing Organizations geschrieben hat. Es gibt viel über das Thema agiles Führen, agiles Arbeiten. Vielleicht reicht es zum Einstieg und wir streifen diese Themen oder Themenblöcke ja immer wieder mal. Ich würde vielleicht jetzt in unserem Frage-Antwort-Spiel, das wir jetzt gerade haben, dich fragen, diese Punkte, die ich jetzt genannt habe oder das, was unter New Work jetzt verstanden wird, was heißt denn das eigentlich für Führung?
Für Führung hat das enorme Auswirkungen. Wenn Sie New Work ernst nehmen, dann verlieren Sie ganz klar an Positions- und an Anordnungsmacht. Das heißt, sie sind nicht oben und die Geführten stehen unten. Die Geführten müssen nicht einfach machen, was sie sagen, sondern die Führungskräfte müssen sich mehr auf die Förderung und Entwicklung von gesamten Teams orientieren und den Teams helfen, gut ihre Arbeit zu entwickeln und ihre Ergebnisse zu bringen. Man könnte sagen, einerseits müssen sie sich zurücknehmen in der direkten Anordnung, andererseits müssen sie zulegen, was das Orchestrieren von Teamarbeit angeht. Sie sind damit viel stärker gefordert, in Aushandlung zu gehen, Feedbacks zu geben, aber auch offen zu sein, um Feedbacks anzunehmen und Teams und Einzelne zu entwickeln. Sie brauchen also mehr Energie für die Leitung, Steuerung und Entwicklung von Teams.
Mhm. Thomas, der letzte Punkt, wo es um die Teams geht, der interessiert mich. Du sprichst ja eigentlich davon, dass es sich mehr auf das Team fokussiert. Hast du dafür ein Beispiel?
Gerne, Markus. Mein Kunde war der Leiter eines Teams in einem Logistikzentrum. Und in dem Logistikzentrum hatten sie sich auf den Weg gemacht, agile Methoden einzuführen und Arbeit auf Augenhöhe zu praktizieren. Er klagte darüber, dass dies im Team trotzdem nicht gut funktionieren würde, weil es eine unangenehme Atmosphäre der Zusammenarbeit gab. Die Teammitglieder kritisierten sich andauernd, heftig, gegenseitig, kamen in ihren Themen von Hölzchen auf Stöckchen. Sie blieben ewig lang bei Fehlern und walzten die genüsslich aus, wer dafür verantwortlich war. Und in bestimmten Momenten schwang sich ein besonders erfahrenes Teammitglied immer auf, um lang und breit die Welt zu erklären, während es offensichtlich war, dass die anderen ihm gar nicht mehr zuhören würden. Der Kunde, das fand ich ganz interessant, hatte den Impuls, zum Old Way of Work, zur alten Art, Anordnung und Gefolgschaft zurückzukehren. Mhm. Aber er wollte das neu aufgebaute nicht zerstören. Er hatte die Idee, dass er irgendwas ändern müsste, damit das Team besser zusammenarbeiten würde, mehr Selbststeuerung hinkriegen würde, aber fühlte sich relativ ratlos.
Also irgendwie passt ja auch dazu, der letzte Podcast, glaube ich, den du aufgenommen hast, da ging es ja um Leitwölfe und Sündenböcke. Also er wollte wieder zurück in die alte Welt, wo er als Leitwolf heulen konnte oder musste vielleicht.
Ja, das kann man so sagen. Nur seine Überzeugung, dass die gemeinsame Arbeit besser durch Selbstorganisation und durch sinnorientiertes Handeln funktionieren würde, hielt ihn davon ab. Wir haben dann zusammen überlegt, was eine zusätzliche Hilfe für ihn sein könnte, damit er und sein Team in dem eingeschlagenen Weg unterstützt werden würden. Und ich schlug ihm vor, das Konzept von Amy Edmondson, psychologische Sicherheit oder im Original Psychological Safety, zu benutzen. Das ist ein ganz interessantes Konzept, das Amy Edmondson Ende der 90er Jahre in Harvard entwickelt hatte und mit dem sie aufzeigen wollte, was besondere Erfolgsfaktoren für wirklich gut arbeitende und innovativ arbeitende Teams sein könnten. Und wenn man das ganz grob zusammenfasst, dann heißt das Prinzip, alle müssen sich gehört fühlen, alle müssen eingebunden sein. Das Konzept war relativ lange unbekannt, bis 2016 bei Google es durch das Forschungsprojekt Aristoteles in unser Bewusstsein gebracht wurde. Es wurden dort 180 Teams beforscht und es wurde untersucht, was führt dazu, dass Teams Hochleistungsteams werden und welche Faktoren helfen, damit sie besonders innovativ und besonders effektiv sind.
Und darf ich dir eine Verständnisfrage stellen, Thomas?
Ja.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, in diesem Forschungsprojekt, wie muss man sich das jetzt auch für unsere Zuhörer vorstellen? Haben die Fragebögen gemacht oder haben die, so wie wir das oft machen, eher so eine Art Sitzungsbeobachtung oder teilnehmende Beobachtung durchgeführt?
Ja, sie haben was ganz Interessantes gemacht, was in die Richtung geht, die du ansprichst. Sie haben beobachtet, nämlich wie hoch der Redeanteil der jeweiligen Teammitglieder ist. Und das darf ich schon vorwegnehmen. Ausgeglichener Redeanteil ist ein wichtiges Element nachher bei dem Konzept psychologische Sicherheit. Und sie haben mit einem Test gearbeitet, der heißt Reading the Mind in the Eyes. Und das ist ein Test, wo man die Blickbewegungen aufzeichnet und damit das Aufeinanderbeziehen oder die soziale Empathie messen kann. Vielleicht, wo ich jetzt etwas über dieses Konzept gesagt habe, stellst du unseren Zuhörern gerne die 5 Hauptelemente vor, die zu dem Konzept psychologische Sicherheit gehören.
Gerne. Die Frage ist ja, wie kann jetzt Vertrauen in Teams entstehen? Ja, also Vertrauen ist ja eine Grundlage oder eine Basis. Und darauf die Frage, wie kann ich eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit schaffen, die du gerade beschrieben hast. Und in diesem Konzept gibt es ein paar wesentliche Elemente. Das erste ist, offen die eigene Meinung äußern können. Also jedes Mitglied hat das Gefühl, ich kann ohne Risiko Ideen einbringen und die Entscheidungen anderer in Frage stellen. Also unterschiedliche Meinungen werden respektiert und diskutiert. Es herrscht ein gutes, ein gesundes Vertrauen darauf, dass andere nicht versuchen, einen zu untergraben oder aus der Fassung zu bringen oder zu irritieren. Der zweite Punkt: Jeder spricht gleich viel. Das hast du mit dem Redeanteil gerade schon angesprochen. Das muss nicht in jedem Meeting gleich verteilt sein. Aber es sollte sich über einen gewissen Zeitraum ausgleichen. Drittens, der Punkt soziale Empathie, die ein gegenseitiges Verständnis erzeugt. Also es herrscht eine hohe soziale Sensibilität vor. Die Mitglieder in den Teams oder in dem Team können sich in die anderen einfühlen und achten auf deren Bedürfnisse. Wir sprechen da ja oft von dem Begriff Perspektivübernahme oder Mentalisieren. Also wie sehr bin ich in der Lage, mich jeweils in die Schuhe der anderen Person oder der anderen Person hineinzustellen. Vierter Punkt, Fehler werden tatsächlich als Lernchance gesehen. Es gilt, aus Fehlern und Schwächen zu lernen, sowie Lösungen anstatt Schuldige zu suchen. Letztlich geht es darum, Neugier zu erzeugen beziehungsweise nicht abzuwürgen, würde ich fast sagen, und ja, den Modus des Experiments zu befördern oder zu betonen. Also es braucht mehr Experimentierräume. Und fünfter und letzter Punkt in diesem Konzept von Amy Edmondson: Individuelle Stärken, Talente und Fähigkeiten werden geschätzt. Das heißt, nicht mehr und nicht weniger als jeder wird gesehen als Person. Das taucht in New Work-Kontexten ja ganz oft auf. Ich kann sozusagen mit meiner ganzen Persönlichkeit zur Arbeit kommen oder im Team arbeiten. Also in einem Team verfügt ja jeder über ganz eigene Talente und Erfahrungen. Und letztlich geht es in dem Konzept darum, dass der Fokus weggeht von einer defizitären Perspektive hin zu einer stärkenorientierten Sichtweise.
Also ich habe verstanden, psychologische Sicherheit heißt nicht einfach immer nett zueinander sein. Es darf auch wirklich kritisch zur Sache gehen. Aber es muss darauf geachtet werden, dass der wertschätzende und respektvolle Umgang nicht verloren geht. Markus, im Grunde genommen sind diese 5 Punkte ja keine neuen Erfindungen. Jeder, der das hört, wird sagen, das hätte ich mir denken können.
Ja, Thomas, sehe ich auch so. Ich würde gerne mal den roten Faden von vorhin, von deinem Fallbeispiel, wieder aufnehmen. Jetzt interessiert mich natürlich, jetzt kennen wir dieses Konzept und diese 5 Elemente. Wie ist es denn jetzt konkret in deinem Fallbeispiel weitergegangen? Wurde der wieder zum Leitwolf oder sozusagen zum freundlichen Hirten?
Ich habe dem Kunden das Konzept erklärt, so wie du es gerade erklärt hast, und er fand das sehr passend und sinnvoll für das Team, was er geleitet hat. Und wir sind wie folgt vorgegangen. Am Anfang einer nächsten großen Sitzung hat er gesagt, hey Leute, ich habe was uns helfen kann, dass wir noch effektiver arbeiten. Das ist das Konzept der psychologischen Sicherheit. Ich erkläre euch mal kurz diese 5 Punkte und ich frage euch, ob wir uns nicht versuchen sollten, in der Arbeit daran zu orientieren. Es gab eine kurze Diskussion, die dahingehend ging, einerseits, was ist daran neu? Andererseits fanden etliche, dass die Mixtur von dem Ganzen ein gutes Rezept sein könnte. Und nachdem es also eine Zustimmung im Team gab, haben sie angefangen, ihre inhaltliche Agenda, wie üblich, abzuarbeiten. Und er hat moderiert und hat darauf geachtet, dass diese Punkte eine Rolle spielen. Und er hat zum Beispiel an einer Stelle, wo ein Mitglied scharf kritisiert wurde für eine Fehleinschätzung, darauf hingewiesen, dass Fehler dafür da sind, um daraus zu lernen und nicht, um jemanden fertig zu machen. Das führte dazu, dass der Kritiker gleich eingehalten hat. Und an einer anderen Stelle, wo ein Kollege die Welt erklärt hat, hat er die Hand gehoben und der Kollege hat dann selber gesagt, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Am Ende der inhaltlichen Agenda hat er eine Art Metakommunikation oder eine Reflexionsphase eingeleitet. Er hat gesagt, jetzt lass uns mal zusammen nachdenken, was haben wir von den 5 Punkten gut umgesetzt und an welchen Stellen sind wir von dem Konzept abgewichen. Er hat auch etwas eingeführt, wovon wir große Stücke halten, nämlich er hat die Methode Second Chance eingeführt. Second Chance fragt die Mitglieder eines Teams danach, an welcher Stelle hättest du was sagen können, aber hast dich zurückgehalten und warum hast du dich zurückgehalten? Second Chance ist eine Methode, die hilft in der zweiten Chance, noch einmal Ideen und Anregungen einzusammeln, die in der ersten Runde untergegangen sind. Letztlich ist es ein Konzept, was durch Harry Potter angeregt ist, wo Hermione die Zeit zurückdreht, um Sachen in Ordnung zu bringen und um Schlimmes zu verhindern.
Jetzt ist das Ganze, was wir besprechen, ja keine Zauberei, vielleicht auch Gott sei Dank. Second Chance, hast du gesagt, eine wichtige Methode, die man anwenden kann. Was ich finde, was man an dem Beispiel auch wieder lernen kann, ist, es kommt wie so oft auf die Grundlagen an. Wir erleben ja ganz oft, dass in ganz elaborierten Modellen und Methoden unsere Kunden unterwegs sind und dass es ganz oft um Kommunikation, Feedback, wie organisieren wir unsere Zusammenarbeit, sodass wir uns auch täglich sehen können, gut. Und es führt mich eigentlich zu der Frage, was würden wir denn jetzt unseren Hörern so als Take-Home-Message mitgeben wollen?
Das ist eine gute, zuspitzende Frage. Eine Führungskraft muss darauf Wert legen, einen Handlungsrahmen oder ein Spielfeld zur Verfügung zu stellen, in dem sich das Team anhand klarer Regeln und Vorgehensweisen orientieren kann und in diesem Container neue Dinge entstehen lässt.
Also du sprichst auf die Dinge von vorher nochmal an, zum Beispiel alle reden gleich viel oder abweichende Meinungen stören nicht, sondern werden als wichtiger Impuls wahrgenommen. Ich würde gerne nochmal aufnehmen, was du über den Handlungsrahmen oder das Spielfeld gesagt hast. Ich glaube, man muss verstehen, dass diese Regeln kein Korsett sind, sondern die Voraussetzung für eine gute Selbststeuerung des Teams. Also es ist ein anderes Mindset dahinter. Sie sind sozusagen, also ich spreche von den Regeln, sie sind sozusagen der Nährboden, die Basis, auf dem dann konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht, wo man sich sicher fühlt, so wie in dem Konzept vorher beschrieben.
Absolut. Es kommt, glaube ich, neben dem Spielfeld und den Regeln noch etwas Drittes hinzu, damit ein Team in New Work gut arbeiten kann. Es muss wissen, warum sollen wir diese Aufgabe erfüllen? Das berühmte Why spielt eine große Rolle. Wofür lohnen sich die gemeinsamen Anstrengungen? Und welcher Sinn steht dahinter? Du hattest ja so schön am Anfang, als du Fridtjof Bergmann zitiert hast, die 3 großen Begriffe aus New Work zusammengebracht. Ich sag sie nochmal. Es geht um Selbststeuerung, um zunehmendes Lernen, sprich um Empowerment, und es geht darum, sinnorientiert zu arbeiten.
Jetzt konnten wir ja heute sozusagen nur einen kleinen Aspekt von New Work, das ist ja ein großes Thema oder eine große Landschaft eigentlich, beleuchten. Ich möchte ja trotzdem die Frage stellen, was bedeutet denn dieses Thema Führen in New Work, was wir heute diskutiert haben, für dich persönlich?
Mich fasziniert am meisten der Wechsel des Fokus. Die klassische Führungskraft denkt doch oft über Einzelpersonen, über ihre Fähigkeit und über ihren Entwicklungspfad nach, überlegt, wie kann sie gut delegieren und wo muss sie auch kontrollieren. Die Führungskraft bei New Work, die an Anordnungsmacht verloren hat, konzentriert sich dagegen viel mehr auf die Entwicklung von Teams und hat eine organismische Vorstellung, wo es um das gute Zusammenspiel, wie bei einem Orchester von verschiedenen Instrumenten, hier von verschiedenen Menschen geht, damit etwas zusammen entsteht, was Einzelne gar nicht hinbekommen können. Ich gebe die Frage an dich zurück, Markus. Was bedeutet denn für dich persönlich Führung und New Work? Wo würdest du deinen Schwerpunkt hinsetzen?
Obwohl New Work ja auch sowas wie eine Mode ist. Du weißt, da bin ich immer besonders kritisch, wenn so Managementmoden oder so Arbeitsmoden durch die Lande wabern. Glaube ich, hilft dieses Konzept, ganz wichtige Grundelemente von Führung und Zusammenarbeit in ein neues Licht zu rücken. Das sind jetzt keine so populären Begriffe wie zum Beispiel, wie geht gutes Zuhören, also oder wie funktioniert aktives Zuhören, kein neues Thema, kommt in einen neuen Kontext und wird wieder aufgegriffen. Wie geht gutes Feedback? Kann ich sozusagen einem Team Selbststeuerung überlassen, also autonomes Arbeiten? Gab es auch schon mal, glaube ich, bei Volvo am Band vor 30, 40 Jahren, kommt in sozusagen jetzt in dieser Zeit wieder ganz anders zur Geltung und kann neu gedacht werden. Das ist eigentlich die Bedeutung für mich. Es ist, ich könnte vielleicht sogar zuvor hin sagen, es ist eine Second Chance.
Ja, sehr schön. Also altes, wertvolles wird neu zusammengefügt, in ein neues Licht gesetzt und entfaltet damit auch eine neue Dynamik. Wir haben ja bis jetzt noch gar nicht davon gesprochen, dass man New Work natürlich auch im Kontext der Digitalisierung sehen muss. Ja. New Work und agile Methoden sind ja für die Entwicklung der IT seit Jahrzehnten prägend. Weg von einem Wasserfallmodell hin zu einem iterativen Prozess, bei dem Kunde und Entwickler ganz häufig miteinander sprechen und sich den Fortschritt angucken.
Mhm. Ja, Thomas, ich würde zum Ende unseres Podcasts gerne zu unserer Abschlussfrage kommen. Wenn du dir unser Thema heute, also Führung in New Work-Kontexten, als Gemälde an die Wand hängen würdest, was von dem Thema würde denn auf diesem Bild zu sehen sein und warum?
Das Gemälde würde ein Haus zeigen, das an die Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf erinnert.
Und ich ergänze: An allen Ecken und Enden wird das Haus um- und weitergebaut. Selbstgesteuert und mit sichtbar guter Laune. Ich würde dir gerne danken, Thomas, für das Gespräch heute und unseren Zuhörern fürs Zuhören. In 2 Wochen wird es wieder eine neue Folge geben. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns über das Feedback unserer Hörer, über Kommentare, über Themen, Wünsche. Wir sind natürlich daran interessiert, wo drückt der Schuh da draußen, worüber sollen wir in den nächsten Folgen sprechen. Und in der Folgenbeschreibung findet ihr dafür unsere Kontaktdaten und besucht uns gerne auch auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann abonniert doch gerne auch gleich unseren Newsletter beziehungsweise bucht eine unserer Masterclasses und lest gerne unsere Artikel, die wir auf der Homepage hinterlegt haben. Insofern, wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin.